Wahrscheinlich geht es euch wie mir. Mir fällt es leichter, einem Referenten oder einem Prediger zuzuhören, wenn ich ein paar persönliche Sachen über den weiss. Also mein Name ist Fritz Stalder, ich bin verheiratet, seit fast 30 Jahren, immer noch mit der gleichen Frau, Gott sei Dank, und wir haben drei erwachsene Kinder. Mit 30 bin ich auf Crijona als Spätberufener, habe dort die Ausbildung gemacht, bin er ja 10 Jahre im Aargau gsi, in Seon, nachher 10 Jahre zu Liestu, Basuland, und seit 3 Jahren in der Crijona-Gemeinde Schaffhausen. Dort mache ich Senioren- und Kleingruppenarbeit und tue turnusgemäss Predigen, weil wir ja dort 3 Angestellte sind. Das mag genügen, wer noch mehr müsste wissen, darf nachher auf mich zukommen. Es ist mehr als 10 Jahre her, da haben wir als Familie uns ganz besondere Ferien gegönnt. Und zwar Hausbootferien im Elsass. Es war eine wunderbare Sache, die Kinder haben geholfen. Und mal ist doch ein Kanal durch einen Berg gebaut worden. Also die haben einen Tunnel gebohrt und der Kanal ist durch einen Berg gegangen. Das Problem, der Kanal war ziemlich eng. Links und rechts von unserem Hausboot etwa 30 cm. Und dann habe ich gesagt, also da fahre ich selber. Ich der Chef, oder? Und ich habe es nicht fertig gebracht, gerade durch den Kanal zu fahren. Mal bin ich links abgeputscht, dann wieder rechts. Und irgendwann hat unsere Tochter gesagt, Papi, darf ich steuern? Und die hat es fertig gebracht, einfach gerade durch den Kanal zu fahren, ohne links oder rechts zu duschieren. Ich habe gestaunt und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich das Problem gewesen? Beim Autofahren ist es recht einfach, da merkt man jede Bewegung am Steuer sofort, die wirkt sich aus. Beim Boot ist das ganz anders, das wirkt sich erst später aus. Und noch drastischer ist es im geistlichen Leben. Wenn wir da Korrekturen vornehmen, dann merken wir im Moment vielleicht noch überhaupt nichts, wirkt sich vielleicht erst ein Jahr oder noch länger später aus. Und das ist für mich so das Bild für unser Leben als Christen in den geistlichen Herausforderungen. Wir müssen immer schauen, den richtigen, den guten Weg zu finden, ohne allzu sehr links oder rechts zu duschieren. Ich habe gemerkt, dass wir alle zusammen ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, wie Gott ist. Für die einen Menschen ist er ein heiliger, ein strenger Gott, wo seine Kinder zwar liebt, aber hart dran nimmt, wenn sie etwas Falsches machen. Weil er sie liebt, tut er sie erziehen. Und für die anderen ist Gott mehr so ein bisschen ein Freund, der für alles Verständnis hat, wo man im Bild gesprochen auf seine Schoss darf sitzen und sich darf lieben. Einer, der ihn ermutigt und immer wieder aufstellt. Und ich habe mich gefragt, wie ist Gott wirklich? Wer unter uns hat echt das ausgewogenste Gottesbild? Und was wäre, wenn Gott ganz anders ist, als du dir vorstellst? Im Garten Gottes wachsen verschiedene Kräutchen und Blumen. Und ich meine jetzt weniger das Äußere als unsere geistliche Prägung. Wenn wir da ein bisschen umschauen, auch in der Bibel, dann finden wir das dort auch bestätigt. Schon in biblischen Zeiten ist es so gewesen, dass zum Beispiel ein Paulus ganz anders ist gewesen als ein Johannes. Ein Paulus, ein feuriger Draufgänger, der viele Opfer gebracht hat für das Evangelium. Und der Johannes dagegen, man hat so den Eindruck, dem Typ ist es am wohlsten gewesen, wenn er bei Jesus hätte können anlehnen. Und unser Thema heute ist ein Gegensatzpaar. Ihr seht es da vorne, ich schaffe es, ich bin gefordert, oder Gott wird es machen. Und ich habe das mit 2 Bibelfersen noch untermauert. Das ist ja das Wichtigste, dass wir von Gottes Wort ausgehen. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch wirkt, beides. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Ihr wisst jetzt schon, wo die Bibelstellen stehen. Die es nicht wissen, frage ich, das habe ich mal bei uns in einer Bibelstunde gemacht, welche Stelle steht im Alten Testament und welche im Neuen? Und sie haben gesagt, das ist klar, die erste steht im Alten Testament und die andere im Neuen. Und die erste Aussage ist eher so ein bisschen von Paulus und die zweite Aussage, die ist eher johannesmässig. Und wir wissen, die beiden Bibelstellen stehen hintereinander im Philipperbrief im 2. Kapitel. Am letzten Sonntag hat mir jemand nach der Predigt gesagt, ich danke dir, du hast eine schöne Predigt gehalten. Und ich habe nicht so recht gewusst, was ich darüber denken soll, weil meine Absicht ist nicht eigentlich, schöne Predigten zu halten. Einfach, dass ihr vorgewarnt seid. Jetzt schauen wir uns einseitig mal an, die Seite, ich schaffe es. Mir denkt, unsere heutige Zeit ist ziemlich geprägt vom Individualismus. Auch Christen sind geneigt, sich um sich selber zu drehen. Ganze Gemeinden bewegen sich manchmal wie ein Gemeindekarussell um sich selber. Und ich habe so den Eindruck, wenn ich in die christliche Landschaft schaue, dass wir mehr und mehr geprägt sind von einem Wohlfühl-Christentum. Wo hat eigentlich die Aussage, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern noch Platz? Wann habt ihr das letzte Mal darüber etwas gehört? Hier verläuft eine klare Linie vom Neuen Testament, wo uns allzu fremd worden ist. Wir sind durch eine einseitige Verkündigung daran gewöhnt, dass es im Christentum nur noch um Gnade, um Beschenktwerden, um Vergebung und um Rettung geht. Und wir halten es oft schon für ein Entgegenkommen, wenn wir uns auf Gottes Angebot einlassen. Wir haben uns weitgehend an lieben Gott zurechtzimmert, was in Wirklichkeit gar nicht gibt. Das Bild von unserem Schöpfer haben wir so einseitig ausgelegt, dass es für uns fast unvorstellbar ist, dass es einen Gott gibt, der Menschen in die Hölle werfen könnte. Dabei heisst sogar im Neuen Testament, im Hebräerbrief, schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und Jesus hat gelehrt, fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Gott liebt uns Menschen, aber die Sünde hasst er zutiefst. Sind wir nicht längst so zu einer Light-Version vom christlichen Glauben übergegangen? Nachfolge darf nicht mehr allzu viel kosten. Wer hat schon mal ein finanzielles Opfer gebracht, dass er wegen dem seine Ferien hat müssen abkürzen? Was wäre, wenn Gott mir mal vorrechnet, wie viel das ich für persönliche Vergnügen ausgegeben habe und wie viele Mahlzeit da arme Leute bekommen hätten? Wer ist bereit, auf einen wohlverdienten Schlaf zu verzichten, um an einer Gebetsnacht teilzunehmen? Liegt die Rettung von Menschen uns wirklich am Herz oder drehen unsere Gedanken und Gespräche immer wieder um andere Sachen? Freuen wir uns, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Menschen für Wahl Gott einzuladen? Oder liegt uns das schon längstens auf dem Magen, dass wir das sollten? Müsste uns vielleicht wieder mal die Angst packen, dass nicht nur unsere Mitmenschen verloren gehen könnten, sondern wir mit ihnen. Der John Ortberg schreibt, der amerikanische Pastor, Nachfolge ist immer eine Entscheidung zwischen bequemer Gemütlichkeit und Angst. Ein Jünger zu sein heißt, sich gegen die Gemütlichkeit zu entscheiden. Wer sich der Glauben nichts kosten lässt, wer eigenwillig sein Christenleben lebt, ist wie ein Reben, der keine Frucht bringt. Und Jesus selber hat gesagt, dass ein solcher Reben abgeschnitten wird und ins Feuer geworfen wird. Ich weiss, das sind ernste Worte, Aber wie soll ich die Bibelstelle schaffen, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern anders auslegen? Und ein Ausleger fragt, wann werden wir das der Gemeinde und uns selber wieder klar sagen, anstatt sie und uns mit einer falschen Gnadenlehre zu Tod zu trösten? Und es wäre jetzt falsch, einfach so beschönigend und beschwichtigend einzugreifen und darauf zu verweisen, dass wir ja nicht unter dem fordernden Gesetz, sondern unter der schenkenden Gnade stehen. Es hat sich eine Gleichgültigkeit breit gemacht, die muss durchbrochen werden. Und die das erkannt haben, die werden schnell als Fanatiker oder als Fundamentalisten oder als gesetzlich abgestempelt. Was ist eigentlich schlimmer? Ein Eifer, der mal über das Ziel rausschiesst, oder eine Gleichgültigkeit, die uns dabei nicht nur die Füße einschlafen? Wäre vielleicht wieder mal eine Maleachi-Konferenz dran, anstatt irgendeinen christlichen Fast-Food-Kongress? In Deutschland haben sich Christen zusammengetan, die der Ökumene und der charismatischen Bewegung gegenüber skeptisch sind. Ihr Anliegen ist, sich wieder in aller Schlichtheit auf das Wort Gottes und auf die Wahrheit zu besinnen, wie es eben in Maleachi steht. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten, und der Herr merkte auf und hörte. Ich bin etwa mal auch bei der Heilsarmee zum Predigen eingeladen gewesen. Und dort muss ich immer wieder die Fahnen anschauen, die die haben. Das beeindruckt mir am meisten die Aufschrift auf dieser Fahne, wir haben es vielleicht auch schon gesehen, Blut und Feuer. Wo kommen eigentlich in unserem Christenleben die beiden Begriffe Blut und Feuer noch vor? Es ist höchstens das Blut von Jesus, wo wir uns rühmen. Aber mir selber darf der Glaube keinen einzigen Blutstropfen kosten, sonst werde ich ohnmächtig. Es ist doch höchstens das Feuer von Erweckungsgebiet, das wir uns wünschen. Aber wo findet man bei mir, bei uns noch etwas von einem feurigen Eifer für Gottes Sache? Wann haben wir bis aufs Blut der Sünde widerstanden? Dann habe ich doch viel früher aufgegeben und mich lassen. Unsere Gemeinden zeichnen sich doch viel mehr aus durch Beliebigkeit und Fun als durch Blut und Feuer. Und ich glaube, ich spüre so ein bisschen Betroffenheit. Ihr habt gemerkt, dass ich jetzt an der rechten Seite von diesem Kanal angekommen bin und dort duschiert habe, im Bild vom Hausboot gesprochen. Und jetzt gebe ich Gegensteuer. Gott wird es machen. Ich mute uns einen grossen Schwenker zu. Der Paulus fährt mit einer fast unglaublichen Aussage weiter, Gott ist's, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Da spüren wir doch etwas vom Herz Gottes, wo für Schwache, für Kranke, für Benachteiligte schlägt, für Menschen, die sich selber verzweifeln. Und ja, für alle die ein wunderbares Zitat gefunden, erst gerade kürzlich. Das lautet, Gott ist stärker als alle Starken, aber er hat eine Schwäche für die Schwachen. Dass Gott eine Schwäche hat, ist theologisch vielleicht noch zu diskutieren, aber mir gefällt es gleich, Gott ist stärker als alle Starken, aber er hat eine Schwäche für die Schwachen. Die beiden Aussagen scheinen sich auf den ersten Blick zu widersprechen. Erst noch sind wir gefordert gewesen, mit Furcht und Zittern an unserer Errettung mitzuschaffen und dann die Aussage, dass selbst der gute Wille Gottes Werk ist und nicht unser eigenes Produkt. Die Tatsache, die könnte ja so ein bisschen zu einer Lässigkeit führen, die ihre verantwortungslose Nachlässigkeit endet. Und der Paulus lässt die erste Aussage in ihrer ganzen Wucht stehen, begründet sie aber mit dem Hinweis, dass Gott der ist, der in uns wirkt. Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen. Und so in unseren Gemeinden herum stelle ich immer wieder eine Angst fest, nämlich die Angst vor der billigen Gnade. Der Dietrich Bonhoeffer, ein hochangesehener Mann, hat ja den Ausdruck geprägt. Und an dieser Stelle wage ich ihm zu widersprechen. Ich glaube nicht, dass es eine billige Gnade gibt, weil sie Jesus alles gekostet hat. Es gibt nur einen billigen Umgang mit der Gnade. Und das wollen wir nicht. Und der Mike Giaconelli, ein amerikanischer Prediger, der fragt sich, ob wir heute vielleicht wie zu verantwortungsbewusst mit der Gnade umgehen. Es kommt ihm vor, als hätte man in der Gemeinde Angst, Gnade zu verschwenden. Wir behandeln die Gnade so als einen kostbaren Rohstoff, der nur in begrenztem Mass vorhanden ist, wo man unbedingt muss schützen, vorsichtig behandeln, ja nicht zu viel beziehen. Wir geben uns ja alle zusammen so Mühe in unserem geistlichen Leben, damit wir nicht zu viel Gnade müssen beziehen. Oder seid ihr anders? Gnadenträger machen sich Sorgen, dass Gnade vergütet oder missbraucht könnte werden. Gut, eine Gemeinde kann ja eine Scheidung, vielleicht sogar zwei, vergeben. Aber 5 Scheidungen? Christen können Ehebruch vergeben. Aber wir dürfen es doch nicht zulassen, dass Sünder frei in unseren Gemeinden das rumlaufen. Wir dürfen Gnade in unbegrenztem Mass beziehen. Sie wird dafür nicht weniger. Sie ist jeden Morgen neu, wie wir in den Klagelieder lesen. Neu heisst unverbraucht über mir. Der Grossvater hat lange Jahre gut gesehen, aber eines Tages ist es doch so weit gekommen, dass auch er eine Brille gebraucht hat. Aber meistens hat man den Grossvater so gesehen, mit der Brille das rumlaufen. Er hat ob den Gläschen durchgeschaut. Und dann haben sie gesagt, du, passt deine Brille nicht gut, muss man die noch anpassen? Und er hat gesagt, nein, die passt gut. Ich wollte einfach Gläschen schonen. Ebenso absurd wär's, wenn wir auf Gnade möchten verzichten. Darum das Beispiel. In Wirklichkeit ist das Evangelium eine gute Nachricht. Für Versager, für geistlich Unterernährte, für Aussenseiter und Zerschlagene. Sie dürfen sich über Gott und über seine Gnade von Herzen freuen und müssen nicht ständig auf ihre Mängel starren. Auch fromme Leute haben Probleme mit den Kindern. Auch christliche Ehen scheitern, leider. Und ihnen gilt der Zuspruch, Gott ist's, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Und das wirkliche Wollen, das mehr ist als nur gute Vorsätze, das kann nur Gott schenken. Gute Vorsätze, die verblassen schnell. Wie manchmal haben wir uns schon vorgenommen, abzunehmen oder uns zu bessern und sind dabei die Alten geblieben. Darum muss Gott uns ohnmächtigen Menschen sogar der gute Wille für eine Sache schenken. Erweckung können wir nicht organisieren. Menschen können wir nicht bekehren. Sogar der gute Wille muss Gott bewirken. Das macht demütig. Der Dienst von Pastoren und Prediger und Pfarrer ist darauf ausgerichtet, dass Menschen geistlich wachsen und weiterkommen. Oder? Und wir freuen uns, wenn wir Fortschritte sehen im geistlichen Wachstum, im eigenen Leben und in dem von denen, die uns anvertraut sind. Und jetzt kommt Jesus mit seiner Bergpredigt, wo ja weltbekannt ist. Und was sagt er dort im ersten Satz? Eigentlich umwerfend. Er sagt, Glückselig sind die geistlich Armen. Und er sagt nicht, die geistig Behinderten seien die Glücklichen, sondern wörtlich die Armen am Geist. Die, die wenig oder nichts aufzuweisen haben. Also das sind Menschen, die würde man nie anfragen, für eine Kleingruppe zu leiten, schon gar nicht für die Gemeindeleitung. Im Sommer um Kapellen um sauber machen oder im Winter Schnee räumen, das dürfen sie gern. Und Jesus sagt, selig sind die geistlich Armen, die es noch nicht weit gebracht haben. Abschließend zu dieser Sicht, dass Gott alles muss tun, dass er der Wirkende ist, noch zwei Hinweise. Diese Sicht wird auch in einem Lied vom Cornelius Krummacher bestätigt und wahrscheinlich die Älteren unter uns noch kennen. Stern, auf den ich schaue, da heißt es in ihrer Strophe, nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Oder die Zahlen ausdrückt, ich darf fröhlich ein Null sein, wenn Jesus den ersten Platz hat in meinem Leben. Da sind wir nämlich zusammen Szene. So, der dritte und letzte Teil von der Predigt. Was machen wir jetzt mit dem? Was sind Konsequenzen? Mir ist aufgefallen, dass Jesus selber unterschiedlich auf die Menschen eingegangen ist. Auch bei Jesus finden wir die Thematik, ich schaffe es, oder du musst es schaffen, und Gott wird es schon machen. Einem reichen, jungen Mann hat Jesus auf die Frage, was er müsse tun, um selig zu werden, gesagt, verkauf alles, was du hast, und gib das Geld den Armen, du wirst einen Schatz im Himmel haben, und dann komm und folg mir nachher. Also der junge Mann, der ist gehörig angepackt und durchgeschüttelt worden, aber es war ihm zu viel gewesen. Der Preis war ihm zu hoch gewesen, und er ist traurig von Jesus weggegangen. Ein anderer Mann, der von vier Freunden zu Jesus gebracht worden ist, hat Jesus ohne Vorbemerkung und ohne Bedingung gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist doch nach dem Motto, Gott wird es schon machen. Und obendrein hat Jesus den Mann ja noch geheilt, weil mit Sündenvergebung allein hat er noch nicht laufen können. Also wir sehen an den beiden Beispielen, Jesus hat die Menschen sehr verschieden angepackt. Es liegen Welten zwischen dem und dem anderen Handeln von Jesus. Und ich kann dir heute Morgen nicht sagen, wie Jesus den muss anpacken. Das muss dir der Heilige Geist klar machen. Es ist immer gefährlich beim Predigen, dass sich genau die Falschen angesprochen fühlen. Wenn dazu aufgefordert wird, bitte jetzt mal die Hände aus dem Sack zu nehmen, Schritte zu tun, anzupacken, dann gehören das die Schwachen. Und die Starken, die längstens mal sich einsetzen sollten, nehmen alle Tröstungen voll für sich. Und darum brauchen wir eben das Wirken vom Heiligen Geist, wo uns zeigt, was dran ist. In der Stille redet er mit uns und ich hoffe, er wird es über diese Predigt raus tun. Wir wollen jetzt auch nicht dieser Gefahr erliegen und denken, hoffentlich hat die oder der das gehört. Weil Menschen, die eine andere Auffassung haben als wir persönlich, die würden wir ja gerne in unser Denkmuster reinpressen. Dabei soll jeder für sich selber hören, echt sein zu sich selber und der Bruder und Schwester in ihrer Andersartigkeit sein. Und wir sollten das, wo wir Schlagseiten haben, mal bewusst überlassen und umso mehr auf das hören und das beherzigen, was uns ein bisschen fremd ist. Das könnte heissen, wenn ich ein Mensch bin, der ihm die Liebe und die Barmherzigkeit von Gott über alles geht, dass ich mir bewusst mache, Gott hat auch noch andere Seiten. Eine heilige Seite. Sein Zorn gehört auch zu den göttlichen Eigenschaften. Und andererseits soll ein Mensch, der nur einen richtenden und strafenden Gott kennt, sich ganz bewusst die andere Seite von Gott auch vor Augen führen. Ich glaube, er wird gelassener und gnädiger in seinem Urteil und Umgang mit anderen Menschen. Ich möchte jetzt zum Schluss die Spannung schaffen, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen, mit einem Beispiel aus der Kirchengeschichte noch einmal aufnehmen. Der fromme Mönch, der Martin Luther, der hat sich jahrelang um einen gnädigen Gott bemüht. Er hat gefastet, er hat die Bibel sehr intensiv studiert, er hat sich fast kaputt gemacht mit seinen Bemühungen um einen gnädigen Gott. Er hat ein ausgesprochen feines Gewissen und einen unbestechlichen Wahrheitssinn gehabt. Er hat sich so tief sündig vor Gott empfunden, dass er an seiner zunehmenden Angst fast zugrunde gegangen ist. Der Weg vom Seligwerden mit Furcht und Zittern hat er bis zum Ende beschritten, ohne Frieden mit Gott zu bekommen. Und erst die umwerfende Entdeckung, dass er nicht durch eigene Werke gerecht werden kann, sondern durch Gottes Gnade, dass das ein Geschenk ist von Gott, hat Licht in die umnachtete Seele von Martin Luther gebracht. Das Geschenk von der Errettung, allein aus Gnade, aus Geschenk, hat Luther nur deshalb so hoch halten können, weil er vorher so grosse Gewissensnot ausgestanden hat. Ich kann und ich will heute Morgen die Spannung, die da ist, nicht auflösen. Eine Batterie hat zwei Pole, ein Pluspol und ein Minuspol. Und der Strom, der fließt nur dank diesen Spannungsunterschied zwischen Plus und Minus. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Amen. Wir neigen uns zum Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir für den Reichtum, der uns geschenkt ist in deinem guten Wort in der Bibel. Und es ist unser Anliegen, dich immer besser lernen zu kennen und in dein Bild verwandelt zu werden. Du weisst aber, dass wir noch Menschen sind, dass wir gewollt oder ungewollt in der grossen Einseitigkeit leben, auch glaubensmässig. Du weisst, wo wir Schlagseiten haben. Und darum möchten wir wachsen in der Erkenntnis, was wirklich die Wahrheit ist, wie du bist. Ich bitte, dass du diese Gemeinde segnest mit neuer Erkenntnis von deinem Willen und mit Ausstrahlung nach aussen, damit deine Herrlichkeit auch hier in Thayingen und Umgebung mehr und mehr darf offenbar werden. Wir danken dir dafür. Amen.